Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan? Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie, Werkstatt und Reifenhandel. Ihr hört Episode 63 des Podcasts von Automotive Insights. Eigentlich wollten wir direkt einsteigen in das, was du, lieber Daniel, letzte Woche erlebt hast. Ich grüße dich erstmal in Kaiserslautern. Hi.
Hallo in die Runde.
Ja, aber es ist so viel Bewegung und auf verschiedenen Ebenen in diesem Land. Und man kann den Eindruck haben, dass es oftmals dann tatsächlich auch an strategischer Weitsicht mangelt. In Wirtschaft und in Politik. Gestern ließ ich das im Bundestag beobachten oder was man dort beobachten konnte, war aus, ich spreche erstmal nur von mir, war eine verunglückte Inszenierung, die auf mehreren Ebenen auch eine Orientierungslosigkeit zeigte. Also eine Abstimmung über ein Thema, das für viele Menschen in diesem Land sicher relevant ist, offenbart aber ein Grundproblem unserer Zeit, das von Politikern allein offenbar nicht bewältigt werden kann. Die Zivilgesellschaft und auch Verantwortungsträgerinnen und Träger aus Industrie müssen sich im Vorfeld dieser Bundestagswahl zeigen. Und die Bundestagswahl, die eine Richtungsentscheidung sein soll, was auch immer das bedeutet, ja, an die Verantwortungsträger und Trägerinnen der Industrie gerichtet auch, sich zu zeigen, auch nicht nur mit Forderungen, sondern auch in der Grundposition des Kooperationswillens. Das haben wir ja in den letzten Wochen immer mal wieder thematisiert. Gestern, Friedrich Merz bedauert diese Mehrheit. Ist das eine politikstrategische Kapitulation? Ein Abgeordneter der radikalen Kräfte, ja, der gestern dann ans Podium trat, rief dem wahrscheinlich nächsten Kanzler der Bundesrepublik durchs Mikrofon entgegen: Sie können folgen, wenn Sie noch die Kraft dazu haben. Und wir sind kein Medienkanal, der politische Vorgänge aufdröselt. Aber mit unserer Zielrichtung Automobilbranche und der diese umkreisende thematische Kosmos können wir, oder kann ich jetzt, ich spreche immer nur von mir erstmal, Daniel, kann ich das nicht unkommentiert lassen. Wirtschaftlicher Erfolg und Innovationskraft, das, was in diesem Staat oder diesen Staat über Jahrzehnte Stabilität ermöglicht hat, erfordert Weitsicht. Und diese war am gestrigen Tage von der aktuell stärksten politischen Kraft nicht zu erkennen. Wer bestimmt die Themen in diesem Land und wie viel Kooperationswille unter den Parteien der Mitte ist da? Ist es das Kalkül, auf eine Minderheitsregierung zu gehen? Denn es ist tatsächlich absolut realistisch, dass die FDP als Wunschpartner der CDU nicht in den Bundestag einziehen wird. Und wer bleibt dann nach dem gestern bestrittenen Kurs als Partner noch? So viel strategisches Unvermögen war kaum zu vermuten. Und angesichts der Herausforderungen, die in diesem Land auch als Wirtschaftsstandort bevorstehen, nicht. Wir haben das Jahr im Podcast und auch in der Printausgabe mit dem Fokus auf Kooperationswillen gestartet. Es sollte eigentlich alles vorhanden sein in diesem Land, was es braucht. Man sieht es zwar nicht immer, aber Ideenreichtum, Mündigkeit, Weitsicht, Verantwortungsbewusstsein flackert durchaus immer noch auf. Es braucht das Vertrauen in die Kraft dieser politischen Ordnung und auch den Sinn für die Verantwortung unseres Landes mit dieser Geschichte und der Bedeutung innerhalb Europas. Gestern habe ich in Social-Media-Kanälen auf LinkedIn einen Kommentar von Maya Göppel, die ist Professorin für Politökonomie, gelesen. Und die hat meiner Ansicht nach gestern präzise in Bezug auf die Dramaturgie im Bundestag formuliert: Bei den fürchterlichen Anschlagsfällen lag eine mangelhafte Umsetzung bestehender Gesetze vor. Der Wunsch nach Sicherheit könne durch besseren Vollzug erreicht werden. Dazu müssten zivilisatorische Errungenschaften wie das Asylrecht und das Schengen-Abkommen aus einem Politikkalkül heraus aber nicht in Frage gestellt werden, sagt Maya Göppel. Und Göppel appelliert: Es brauche europäische Kooperation und vertrauensvolle Beziehungen. Und da denke ich exakt, über Ländergrenzen hinweg und auch nach innen zielend. Und sie erklärt auch die Umkehr der Verantwortungskette. Zu sagen, es brauche die Stimmen von Rechtsextremen, weil andere demokratische Parteien nicht vernünftig seien, wäre laut Göppel eben diese Umkehr. Friedrich Merz hat verkündet, es sei ihm egal, mit welchen Parteien er und seine Partei einen solchen Antrag durchbringen. Göppel sagt, wer dann im Nachhinein fordert, dass, Zitat, vernünftige Parteien hätten dem Vorstoß eben zustimmen müssen. Sie sagt, dies sei keine politische Kooperationskultur, sondern Erpressung. Ja, diese Vorgehensweise spaltet, spitzt zu, aber nicht im Sinne, der die Verantwortung oder der Verantwortung in der aktuellen Situation wirklich gerecht wird. Gestern hat man den Tag im Bundestag mit einem Gedenken an die Shoah begonnen. und geht aus dem Tag dann hinaus mit feixenden und giftenden Vertretern der politischen Rechtsextremen. Schaffen wir in diesem Land so eine Kultur, mit der sich die riesigen Herausforderungen auch wirtschaftlicher Art bewältigen lassen? Und wo sind die Verantwortlichen aus der Wirtschaft, die sich an der Reflexion beteiligen? Das ist ein ziemlich unbequemer Einstieg, der nicht ganz geschmeidig oder der sich nicht ganz geschmeidig fortführen lässt, mit einem Blick oder mit der Überleitung auf die Situation in Österreich. Wir blicken aber dort eher auf das Aftermarket-Geschäft. Und Daniel, du warst letzte Woche in Österreich auf der Autozum. Und wie war's?
Sehr cool. Also Politik hat da jetzt keine so große Rolle gespielt, würde ich mal sagen, aber einfach so als Ergänzung, weil du ja immer von deinen Ansichten gesprochen hast. Ich glaube, dass wir jetzt einfach in der Situation sind, dass man es sich gar nicht unbedingt leisten kann, unpolitisch zu sein. Und dann kann man durchaus eben tatsächlich, wie wir das ja hier im Podcast machen, solche Themen auch einfach mal aufgreifen und zumindest am Rande versuchen einzuordnen, um eine Überleitung dann auch zu haben für uns als Branche. Aber genau, die haben wir jetzt mit der Autozum, also Fokus auf den Aftermarket, wie er da auf der Messe tatsächlich auch war. 32. Auflage der Messe war für mich persönlich eine Premiere und für die Messe selbst eine Art Revival, weil man jetzt A, zum ersten Mal wieder am angestammten Termin im Januar nach Corona wieder aktiv war und B, weil die Messe mit dem Messezentrum Salzburg, die ja schon Austragungsort des Events ist, auch jetzt tatsächlich einen neuen Veranstalter hatte. Und wenn man sich jetzt auf die Zahlen erstmal beschränkt für die Bewertung der Messe, die spielen ja immer eine Rolle, sieht man, dass die Autozum weniger Aussteller hat mit 160, die es in diesem Jahr waren. Es waren vor der Corona-Pandemie noch 270. Bei der Sommerausgabe, die es 2023 gab, die nicht ganz ideal war, wurde auch von den Verantwortlichen so beurteilt, waren es noch 200. Also da sieht man einen Trend nach unten. Aber wenn man die Besucherzahlen betrachtet, 11.600 waren es jetzt in der Ausgabe nach Corona. Dieses Mal sind 15.700, also da geht es nach oben. Erreicht zwar nicht ganz das Niveau vor Corona, aber zeigt im Prinzip auch so Ähnlichkeiten zu anderen Messen. Wir waren ja letztes Jahr auch schon auf verschiedenen Messen präsent, die wir auch hier schon thematisiert haben. Eine Automechaniker beispielsweise hat eine ähnliche Ausrichtung und hat vor allen Dingen auch eine ähnliche Entwicklung genommen, dass man besser dasteht als bei der ersten Ausgabe nach Corona, aber noch nicht, muss man vielleicht sagen, wieder auf dem Niveau von vor Corona ist.
Ja, ist die Frage, kann man da überhaupt wieder hinkommen, ne? Als Messeveranstalter auf ein Vor-Corona-Niveau in Besucherzahlen oder Ausstellerzahlen? Aber das beobachten wir seit Jahren, ne?
Ja, ist das realistisch, beziehungsweise inwiefern sehen Besucher und Aussteller die Messen halt dann immer auch noch als so relevant an? Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, Kosten-Nutzen-Verhältnis für Aussteller, für Besucher, die Anreise unter Umständen auch, je nachdem, wo die Messe ist, Anreise, Übernachtung, Kosten und dergleichen. Das wird sich, glaube ich, für viele Messen noch als herausfordernd darstellen. Auf jeden Fall für die Autozum war das jetzt kein wirkliches Problem. Die Veranstalter selber bilanzieren auch einen vollen Erfolg. Und ich denke, in gewisser Weise kann man das der Messe auch absolut zugestehen. Ich war ja vor Ort, habe mit verschiedenen Ausstellern auch gesprochen und die haben halt vor allen Dingen auch gesagt, die Qualität des Publikums, der Leute, die vor Ort waren, die hat absolut gestimmt. Man hat die Leute getroffen, die man treffen wollte. Man hatte mit Werkstätten, mit Kfz-Servicebetrieben Kontakt. Man konnte da seine Lösung im Gespräch platzieren. Und das ist ja auf jeden Fall was, was die Messe ausmacht und was die Messe dann im Nachgang auch ausstellerseitig für einen Erfolg ausmacht. Und ich glaube, das deckt sich ja auch mit dem, Kai, du hast ja auch mit verschiedenen Leuten im Nachgang sprechen können, die dir eigentlich auch den Eindruck so ein bisschen bestätigen.
Ja, oft ist es nicht einfach nur die Quantität, sondern tatsächlich auch, was du gerade gesagt hast, die Qualität der Spreche, ne? Der Gespräche. Und ich habe tatsächlich mit einigen aus der Reifenindustrie, aber auch E-Commerce-seitig gesprochen. Und die waren eigentlich in der Regel ziemlich angetan von der Qualität der Gespräche und durchaus auch von der Frequenz. Ich habe ja auch die Fotos von dir auch gesehen.
Ja, vor allen Dingen vormittags war wirklich viel los. Mittags ist es dann so ein bisschen abgeflacht, war so eine Art Wellenbewegung teilweise. Aber an sich Stände durchaus gut besucht.
Wer war da?
Wollte ich gerade sagen, wenn man so auf die Aussteller blickt, hat man doch durchaus gesehen, dass gerade handelsseitig viel los war, so die großen Platzhirsche, was Teilehandel angeht, Birna aus Österreich, Stahlgruber, aber auch eine Alzura war beispielsweise da, Interpneu, die jetzt ihr Reifen 1 Plus Konzept nach Österreich bringen, die Kooperation Karat, auch mit Drive Motive jetzt ein neues Angebot, was sie in Österreich ausrollt. Man hat verschiedene Akteure aus dem Bereich Schmierstoff und Öle gesehen, Liquimoli, BMK war da. Wo man vielleicht sagen muss, tatsächlich Nachholbedarf, reifenseitig einfach. Also die Reifenindustrie war jetzt nicht wahnsinnig gut vertreten. Falken war als größere Marke auch mit einem größeren Stand vertreten, hatte dadurch natürlich auch ein gewisses, ja, ich nenne es mal Alleinstellungsmerkmal. Die anderen Marken waren dann eher an anderen Ständen vertreten. Nokian, Yokohama unter anderem, auch Hankook so ein bisschen am Stand von der Point S. aber jetzt auch nicht so wahnsinnig, dass man die da überall gesehen hätte. Linglong war bei Reifen Straub am Stand dabei, aber eben wie gesagt, eher so ein Add-on zu einzelnen Vertretern und nicht wirklich, dass man sagt, man geht da mit seiner eigenen Marke hin. Ja, ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen das Fazit, was sich ganz gut erkennen lässt an dem von James Tannen, der ist Vorsitzender vom Verband der Reifenspezialisten in Österreich, der halt sagt, es war für ihn eine Wiederbelebung der Autozum, was er halt tatsächlich auch einfach sehr stark mit dem Termin im Januar in Verbindung bringt. Und jetzt ginge es darum, dass die Industrie die Veranstaltung noch stärker unterstützt. Und das ist, glaube ich, was man da jetzt ganz schön gesehen hat. Wenn das tatsächlich so wird, dann hat die Autozum auch auf jeden Fall noch Potenzial. Der Termin in 2 Jahren steht. Ja, für Messe verantwortlich ist sowieso immer so ein bisschen die Aufgabe, nach der Messe zu gucken, was lief gut, wo kann man verschiedene Nachjustierungen, Nachschärfungen vornehmen, auch welche Themen kann man vielleicht nochmal abbilden. Wurde jetzt hier auch versucht mit einem Rahmenprogramm zu den Themen Elektromobilität, Digitalisierung, Vernetzung in der Werkstatt. Das wird mit Sicherheit auch in 2 Jahren noch eine Rolle spielen. Und wenn man das schafft, das in Einklang zu bringen mit dem, was man sonst als Messeausrichter auch als Aufgabe für sich hat, dann kann das auf jeden Fall funktionieren und wir werden sehen, wie in 2 Jahren dann die Messe sich ausgestaltet.
Ja, und im Detail beschreibst du das dann auch online unter auto.news mit detaillierten Artikeln und da kann man auch sich einen Eindruck von deinen Fotos verschaffen, wie gut besucht es war, welche Gesichter dort zu sehen waren, mit wem du gesprochen hast.
Genau, teilen vielleicht die üblichen Verdächtigen, aber nicht nur. Und ja, kann man dann natürlich auch in der Printausgabe sehen, die ja dann auch jetzt mit ein bisschen Abstand, wenn ja gerade die Doppelausgabe, dann erst im März wieder in euren Briefkästen landen wird.
Wir bleiben zugewandt, ihr da draußen bleibt hoffentlich auch zugewandt, hört uns nächste Woche wieder. In der Zwischenzeit folgt uns gerne auf LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, wo auch immer man sein kann und vor allen Dingen als erste Anlaufstelle auto.news. Von meiner Seite, ich verabschiede mich.
So ist es, ich schließe mich an, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.